Der Performance Playbook Podcast von Adventure. Social Ads Insights für mehr Wachstum und Umsatz.
Eine ganz große Ehre heute, denn heute ist Meta in Form von Michael zu Gast hier bei uns im Adventure Office. Wir werden gemeinsam zusammen morgen tatsächlich einen Vortrag halten und haben gedacht, wir nutzen mal die Gelegenheit und sprechen noch ein wenig über das, was vor uns steht, nämlich das vierte Quartal, die sogenannte Peak Season, wie ihr das ja auch nennt. Da ist ja immer einiges los und dieses Jahr hat sich auch wieder mal einiges verändert im Ökosystem. Deswegen haben wir gedacht, nutzen wir das. Herzlich willkommen, Michael.
Schön, bei euch zu sein. Freut mich, Flo.
Freut mich, wie immer, mit dir zu sprechen. Ich habe es ja gerade gesagt, es hat sich vieles verändert dieses Jahr auf euren Plattformen und ganz grundsätzlich. Was würdest du sagen, wie hat sich denn beispielsweise das Einkaufsverhalten verändert, jetzt gerade hinsichtlich Peak Season, also Q4, und wie sollte ich mich als Marke anpassen?
Also wäre langweilig, wenn sich nichts verändern würde. Und insofern sind wir uns da auch wieder treu geblieben. Und wir verändern viel auf den Plattformen einfach deshalb, weil sich die Nutzer auch weiterentwickeln. Und wenn wir uns anschauen, wie sich das Nutzerverhalten jetzt gerade in dieser sogenannten Peak Season, also wenn wir Peak Season reden, dann ist es alles das, was im Grunde ab dem Singles Day, ab dem 11.11. beginnt. Und das geht dann im Grunde bis in den Januar hinein. Die Hauptverkaufszeit, die Zeit, wo viel Budget unterwegs ist, wo viel Demand auch im Markt ist. Und diese Zeit beginnt, wie wir aus unserer Daten feststellen, mal früher. So, also wir haben jetzt schon im Oktober, können wir durchaus auch an den Zahlen sehen, dass fast 20% der Budgets auch schon im Oktober ausgegeben werden. Und damit meine ich nicht nur die Advertising-Budgets, sondern meine ich tatsächlich auch wirklich die Budgets der Kunden, die für Weihnachten, für die ganzen Feiertage, Festtage vorgesehen sind. Also die Empfehlung ist tatsächlich, so früh wie möglich beginnen. Wir sagen immer, Weihnachten beginnt im Sommer. Und wer jetzt noch nicht angefangen hat, jetzt ist aber wirklich Zeit, Gas zu geben.
Ja, die Vorbereitung für Black Friday beginnt eigentlich auch im Januar, kann man sagen, im Endeffekt. Ja, ist tatsächlich so. Das kann ich übrigens unterstreichen. Wir sehen das auch immer wieder, wenn wir bei Kunden in Daten reinschauen, dass vor allem die Suchanfragen auf Shops zum Beispiel nach Geschenk, nach Weihnachtsgeschenk und so, tatsächlich so ab Oktober beginnen, immer steiler anzuziehen. Von dem her macht das total Sinn. Ich glaube, das war auch in so einem, du versorgst uns ja auch immer mit Insights von Meta und da gibt es ja auch Jahr für Jahr diese Peak-Season-Guides. Und ich glaube, es war auch in dem Peak-Season-Guide drin, dass die Anzahl der Reels zum Thema Weihnachtsgeschenke relativ früh September, Oktober schon anfängt zu steigen. Fand ich tatsächlich ganz spannend. Ihr sprecht auch in euren Guides dann über ein, ich nenne es mal Framework, was da lautet Winning Hearts Boosting Cards, was erstmal wahnsinnig cool klingt. Aber was heißt das genau? Also was versteht ihr darunter zwischen Winning Hearts und Boosting Cards? Also wie booste ich jetzt meine Cards als E-Com-Unternehmen?
Na, fangen wir mal erstmal mit Winning Hearts an. Ich glaube, das Einfachste ist, und das ist ja für jeden auch sehr nachvollziehbar, ich muss meine Kunden wirklich dort abholen, wo sie sind. Und das heißt nicht, dass ich alle meine Produkte hinlege und sage, hier, kauf, sondern ich muss sie emotional abholen. Für uns ist dort an der Stelle natürlich ein Creative immer das zentrale Mittel. Über die Creatives werden die in der Lage sein, unsere Kunden sehr gezielt abholen zu können. So, und gerade in dieser Zeit, dieser Peak Season, geht es relativ klar immer darüber, ich muss mit den Menschen beginnen, ich muss den Menschen ansprechen, ich muss die Menschen bei ihren ganz individuellen Treibern ansprechen. Ich muss eine Geschichte erzählen, weil nur so kann ich auch wirklich dann auch dafür sorgen, dass der Bedarf, dass meine Produkte dort auch eine Relevanz spielen. Ja, und am Ende muss ich dann mit einem guten Hook dafür sorgen, dass meine Kunden da noch abschließen. Und in diesem Jahr haben wir natürlich nochmal ein Stück besonderen Treiber. Wir sehen, dass immer mehr AI eine Rolle spielt. AI nicht nur in der Auslieferung auf unserer Plattform, sondern AI auch bei der Empfehlung von Inhalten. Wir sehen, dass wir ganz, ganz viel AI kuratierte Newsfeeds haben, dass wir mit den verschiedenen Stories und Reveals immer stärker auch in die Feeds der Nutzer hineinkommen. Da ist es wichtig, dort auch eine Rolle zu spielen, dann stattzufinden. Wir sehen, Video ist ein ganz zentrales Thema. 60% unser Viewtime wird auf Videos verbracht. Insofern gehört es dazu, dass ich Reels dabei habe. Und Creator-Empfehlungen sind ein ganz zentrales Thema. Also wer für sich selber mal ausgeht, jeder wird dem auch folgen können, wenn ich nach Produkten suche, sind Empfehlungen von Menschen, denen ich vertraue, also Freunde, also Bekanntenkreis, natürlich immer der Haupttreiber. Und das wird immer, immer größer, immer breiter auf Kreatoren, auf Menschen, denen ich ohnehin folge, mit denen ich ja fast schon eine familiäre Beziehung über das Jahr führe. Die Menschen empfehlen mir Sachen und ich folge dieser Empfehlung gerne. Und dann sehen wir in den Statistiken, dass sehr, sehr viele Menschen einfach auch gerne Empfehlungen von Kreatoren folgen.
Sind ja fast schon da mit zumindest einem Fuß beim Thema Andromeda-Update. Das wird in den letzten Tagen und Wochen nochmal ganz stark irgendwie diskutiert in der ganzen Branche. Kommen wir gleich dazu. Und zum Thema Diversifikation, da hast du jetzt schon vieles angesprochen, unterschiedliche Motivatoren ansprechen und so weiter. Dazu würde ich gleich nochmal kurz kommen. Vielleicht nochmal eine Frage davor, neben dem Creative an sich, bei dem wir uns alle, glaube ich, einig sind, dass es der maßgebliche Faktor ist für das Ergebnis. Was gibt es sonst noch so für Optionen, sage ich jetzt mal, vielleicht ein bisschen eher so aus Media-Buying-Sicht, wie ich als Marke sozusagen meine Geschichte, meine Story erzählen kann?
Naja, es ist für uns immer wichtig zu sehen, dass wir Kampagnen, die ausschließlich auf den Abverkauf abzielen, dass wir mit solchen Kampagnen oftmals zu kurz springen. Also wir reden immer sehr gerne von Full-Funnel-Marketing. Das heißt, ich fange aber Funnel an, ich muss für eine gewisse Awareness sorgen, ich muss dafür sorgen, dass ich ins relevante Set meiner Kunden komme, meiner potenziellen Kunden komme und dann hinten raus natürlich auch ein bisschen hinten raus auch abverkaufen kann. So, jetzt komme ich aus meiner Historie immer sehr stark aus dem Performance-Bereich und habe viel mit Performance-Kunden zu tun gehabt und habe immer die Diskussion geführt, naja, boah, dieses Branding kostet so viel Geld und bringt ja ganz so viele Kunden an. Wir können an ganz vielen Studien nachweisen, dass eine gezielte Investition in Upper Funnel dazu führt, dass wir Lower Funnel im Abverkauf viel, viel effizienter sind und viel, viel besser verkaufen. Wir haben jetzt auch für dieses Jahr ein paar neue Produkte, ein paar neue Tools gelauncht, die gerade diesen Upper Funnel Bereich unterstützen. Da gibt es zum einen den Meta Moment Maker. Da habe ich die Möglichkeit, in ganz, ganz spezifischen, relativ kurzen Zeitraum mit einer garantierten Frequenz, mit einer sehr hohen Frequenz für ein bestimmtes Produkt zu werben, für Awareness zu sorgen. Wir haben zudem auch noch den Story Builder. Da wird Full-Funnel-Marketing zum ersten Mal auf unserer Plattform auch wirklich steuerbar. Also ich kann verschiedene Geschichten sequenziell erzählen. Ich muss nicht jede Botschaft oder die längere Geschichte in ein Creative reinbauen, sondern ich kann sequenziell meine Kampagne aufbauen und eine Geschichte sukzessive weiterentwickeln. Das sind Sachen, die kann ich über klassische Reach and Frequency buchen, einbuchen und habe dann die Möglichkeit, hohen Awareness-Push zu generieren, aber auch die Möglichkeit, dann eine Story zu erzählen, die mir dann am Ende hilft, meine Produkte noch besser, noch effizienter zu machen.
Ja, ich glaube, es also trifft auch stark unsere Erfahrung. Es ist nicht die Frage entweder oder, das eine oder das andere, sondern es ist ja immer die Frage, wie wird es insgesamt dann zusammen irgendwie besser? Und das Ganze eben holistisch zu betrachten und nicht nur irgendwie punktuell zu betrachten, ist, glaube ich, der absolut richtige Weg. Deswegen auch die Frage, was gibt es für Optionen, um dann am Ende für mich als E-Commerce-Unternehmen beispielsweise, mit meinen Kunden auch nach dem Kauf irgendwie als Lifetime-Value verbessern zu können, noch mehr Kundenwert für mich zu schaffen, sprich also noch mehr Touchpoints zum Beispiel auch. Natürlich sinnvoll und nicht ohne es völlig unkontrolliert zu machen, aber wie schaffe ich da noch mal eine Kundenbeziehung zu verbessern?
Ich würde in jedem Fall tiefer in das Business-Messaging-Thema hineinschauen. Ich habe die Möglichkeit, den Kunden, den ich geworden habe, dann auch über ganz neue Kanäle oder, sagen wir, ungewöhnliche Kanäle an mich zu binden. Also über Messaging-Dienste, über WhatsApp natürlich, habe ich die Möglichkeit, da ich ihn ja zum Kunden gewonnen habe, die mit den Daten auch zu arbeiten, die Kontaktdaten zu arbeiten. Es fängt im Grunde damit an, dass ich dann, wenn das Produkt verschickt wird, eine Versandbenachrichtigung schicken kann, eine Service-Message schicken kann. Und darüber entspannt sich natürlich irgendwann auch mal eine Konversation. Und diese Konversation kann ich ja in viele Richtungen nutzen. Entweder ist der Kunde zufrieden, dann kann ich schauen, dass ich vielleicht noch zusätzliche Produkte anbieten kann, dass ich noch Service-Angebot unterbreiten kann. Oder der Kunde ist unzufrieden. Wenn ich dann über so eine Message in der Lage bin, schnell reagieren zu können, dann schaffe ich es vielleicht auch, Unmut oder Unzufriedenheit im Keim zu ersticken und mit einem sehr, sehr guten After-Sales-Support dafür zu sorgen, dass ein vermeintlich unzufriedener Kunde dann wieder in einen zufriedenen Kunden und dann einen Live-Facing-Kunden umgewandelt wird. Ich habe ganz viele Möglichkeiten, dort auch langfristig in Kundenbeziehungen einzusteigen und bin dann durch diese Konversation natürlich irgendwann mal auch unabhängiger von großen Marketing-Assistenten. Mhm.
Ich habe vor vielen Jahren tatsächlich mal Dienstleistungsmarketing studiert, lange ist her, und ich kann mich noch ziemlich gut daran erinnern, dass dieser Moment, wenn der Kunde unzufrieden ist, dass das eigentlich ein ganz spannender Moment ist. Das wurde damals immer der sogenannte Moment of Truth genannt, wo du dann eben durch eine starke, gute Kommunikation, natürlich Wohlwollen für den Kunden dann am Ende zum Fan gewinnst, der dann wiederum andere Kunden für dich gewinnt. Und ich glaube, das trifft in vielen Fällen, nicht in allen Fällen zu, aber in sehr vielen Fällen zu. Und ich glaube, da kann das tatsächlich eine ganz gute Lösung sein, ja. Okay, wir müssen jetzt natürlich über der Elephant in the Room irgendwie auch sprechen. Ein Thema, was uns, worüber wir auch sprechen werden gemeinsam, also uns das ganze Jahr umtreibt, wir sehr viel dazu entwickelt haben, Prozesse angepasst haben und auch schon ganz viel Content produziert haben, natürlich das Thema KI. Was würdest du sagen, sind da so die wichtigsten Punkte, jetzt gerade auch hinsichtlich Peak Season, die ich als Werbetreibender verstanden haben muss, um eben gute Ergebnisse damit zu erzielen, um die Cards zu boosten dann schlussendlich?
Also ich würde sagen, ganz grundlegend gehen wir davon aus, keiner von uns hat KI wirklich in der Tiefe schon verstanden, und wir haben jeden Tag eine neue Entwicklung und es gibt jeden Tag ein neues Tool, es gibt jeden Tag neue Optimierungsmöglichkeiten und neue Ideen. Ich glaube, allen gemein ist eine Grundvoraussetzung, die jeder Werbetreibende berücksichtigen muss. Und das heißt, ich brauche eine saubere, gut definierte, gut durchdachte Datenstrategie. Ich muss noch viel mehr als in der Vergangenheit für KI, für KI-Lösungen, für KI-Optimierungen Informationen bereitstellen. Also, wir kennen das alle, shit in, shit out. Wenn ich unsortierte Daten habe, wenn ich schlechte Daten habe, wenn ich unvollständige Daten habe, können die Ergebnisse nicht besser werden. So. Das war früher schon immer so, und KI wird das eher noch drastischer zum Ausdruck bringen. Das heißt, als Grundlage, ich muss Daten für mich aufbereiten und genau entscheiden, welche Daten brauche ich denn? Weil wir erstmalig mit KI von einer Welt wegkommen, wo wir immer gesagt haben, oh, viel hilft viel. Ja? Als wir beide jung waren. Ja? Dann hatten wir im Online-Marketing gesagt, ey, komm, alle Daten raus und lass uns gucken, was die Systeme dann machen. Aus vielerlei Gründen ist das ja ein irrlichternder Ansatz gewesen. Und wir haben mit zeitgenössischen KI-Systemen erstmal die Möglichkeit, dass wir im Interesse der Datensparsamkeit viel, viel weniger Daten benötigen. Aber die Daten müssen korrekt sein, die Daten müssen sauber sein und die Daten müssen in der Lage sein, dann die Algorithmen zu füttern. Und dann haben wir von der Delivery angefangen, über die Optimierung der Kampagnen bis hin zur Kreation, ganz vielfältige Einsatzmöglichkeiten für KI, die im Endziel den Werbetreibenden dazu bringen, dass nicht mehr eine One-to-All-Kommunikation oder eine One-to-Many-Kommunikation, sondern nahezu eine 1-zu-1-Kommunikation möglich ist mit meinem Kunden.
Also quasi eine höhere, noch höhere Personalisierung von Werbung, als wir es jemals gesehen haben im Endeffekt, ja. Kannst du vielleicht noch bei den zwei, drei Punkten, die du genannt hast, das konkretisieren. Das heißt, also ich würde es mal übersetzen, das heißt beispielsweise die Datenqualität bei Signals. Darüber haben wir schon viele Jahre gesprochen, aber ich glaube, durch KI wird es noch relevanter, wenn ich dich richtig verstanden habe, ne? Das kann man, glaube ich, so sagen. Ja. Also Conversion API nehme ich an, unter anderem.
Wobei die Conversion API ist ja im Grunde nur der Kanal, über den das übertragen wird. Mit der Conversion API sorgen wir im Grunde erstmal dafür, dass technische Schwierigkeiten mit der Browserkommunikation, wenn Cookies nicht akzeptiert werden, wenn der Pixel nicht richtig ausgelesen wird, all die Sachen werden umgangen, denen man eine Server-to-Server-Guard so aufbaut. Das ist ja erstmal rein technisch betrachtet nur eine andere Form der Übermittlung dabei. Mit der Conversion API hat man da eben auch die Möglichkeit, den selber zu definieren, welche Daten gibt. Also ich bin selber als Werbetreibender viel stärker in der Hoheit zu entscheiden, die Daten, die möchte ich mit Meta teilen und die Daten möchte ich nicht mit Meta teilen. So. Und da gibt's für die Entscheidung gibt's Gründe dafür und Gründe dagegen. Und das ist sehr individuell, da gibt's gar kein, grundsätzlich generelles Vorgehen, das muss jeder für sich entscheiden. Natürlich ist, dann wichtig, wenn ich in bestimmte Optimierungslogiken hineingehe, kann das System nur dann gut optimieren, wenn ich bestimmte Datenpunkte auch habe. Also ich gehe mal jetzt in ein Beispiel rein, Value Optimization. Wenn ich sage, ich möchte gerne eine Kampagne haben, die maßgeblich auf den Abverkauf von Produkten, die mir eine hohe Marge bieten, optimiert, dann braucht das System natürlich irgendeinen Triggerpunkt, um zu verstehen, welches sind denn die Produkte. Also da muss ich jetzt als Werbetreibender nicht die Margen übermitteln, aber ein Indexsystem muss ich schon festlegen, damit ich dann hingehen kann und sagen kann, okay, das sind hier meine High-Margin-Produkte, die Low-Margin-Produkte. Und wenn ich das in das Tool hineingebe, dann weiß unser Algorithmus auch, okay, das sind die Produkte, die für die Profit Optimization die besseren Produkte sind, die werden natürlich dann auch mit einer höheren Kryptität ausgeliefert.
Was ich dazu vielleicht ergänzend noch als Erfahrungswert teilen kann, ist, dass es seit irgendwann im Laufe des Jahres, ich glaube es war im Laufe des Frühjahrs, ein Update gab, dass man auch bei Custom Events für Value optimieren kann. Und das heißt schlussendlich, wenn ich meine Datensignale, da sind wir wieder, im Griff habe und über zum Beispiel die Conversion API nicht nur alle Verkäufe sondern differenziere zwischen Bestandskunden und Neukundenverkäufe und für die Neukundenverkäufe dann zusätzlich noch den Wert übermittle, dann kann ich eben sogar, und das funktioniert meiner Erfahrung nach sehr, sehr gut, auch für Neukunden-Value, also schlussendlich auch irgendwie dann Profit optimieren. Und das ist, glaube ich, ein ganz griffiges Beispiel dafür, dass das wirklich einen großen Unterschied in der Delivery und damit auch faktisch in den Ergebnissen macht.
Und dann haben wir, also wir reden ja über unsere Advantage Plus Produkte. Das sind ja unsere AI-Produkte, die den Werbetreibenden ein hohes Maß an Automatisierung ermöglichen. Wir haben mit diesen Produkten dafür gesorgt, dass diese vielfältigen Entscheidungen, die ich früher beim Kampagnen-Setup treffen musste, auf ein Minimum an Entscheidungen reduziert werden, um einfach die Komplexität rauszunehmen. Ich sage immer gerne, unsere Plattform ist eine Plattform, die für jeden gleich aussieht, für jeden gleich funktionieren soll. Das heißt, der Blumenladen in Sao Paulo muss mit dieser Plattform genauso klarkommen wie der E-Commerce-Brise, der in Berlin-Friedrichshain sitzt. Und das bedeutet, dass bestimmte Sachen einfacher gehalten werden müssen und nicht jede Nitty-Gritty-Optimierung denn auch mit dem eigenen Schalter und mit dem eigenen Hebel versehen sein muss, dass man dem System viel Freiheiten geben muss. Und in diesen Freiheiten, die wir dem System geben, schaffen wir jetzt sukzessive immer wieder mehr Möglichkeiten auch für die Advertiser, bestimmte Guidelines zu definieren. Wir haben jetzt gerade schon über Optimisierungsmöglichkeiten gesprochen. Das bedeutet, ich kann sagen, woraufhin ich meine Kampagne optimieren will. Aber ich kann auch bestimmte Regeln definieren, die sogenannten Value Rules. Ich kann sagen, als Beispiel, ich weiß, dass meine Produkte in der Hauptsache von Frauen gekauft werden. Und Frauen haben für meine Produkte einen deutlich höheren Lifetime Value. Also kann ich jetzt bei den Value Rules im Ads Manager auch einstellen, dass eine bestimmte Zielgruppe, in dem Fall Frauen, in einem bestimmten Alterssegment oder vielleicht auch eine Custom Audience, die ich dann hochlade, deutlich priorisiert ausgeführt wird. Weil Sie wissen, diese Zielgruppe generiert einen höheren Lifetime Value. Und dann wird auch die Kampagne in Summe dazu führen, dass wir eine deutlich effizientere Kampagne haben. Also ich muss nicht mehr sagen, ich mache eine Kampagne nur für eine bestimmte Zielgruppe und alle anderen schließe ich aus, sondern ich fasse meine Zielgruppendefinition viel, viel weiter, gebe aber eine bestimmte Priorisierung rein, um dann dafür zu sorgen, dass die für mich sehr wertvolle Zielgruppe trotzdem nochmal spezifisch und priorisiert aussieht.
Ja. Lass uns an der Stelle vielleicht noch einmal kurz über das Thema Diversifikation, weil das ja auch eine, also Diversifikation von Content, von Creatives, von Messages schlussendlich, weil das ja auch ein Teil der Datenqualität oder Inputfaktoren bedeutet, die ich ja in die KI als Werbetreiber reingebe im Endeffekt. Was sind da, weil eben dieses Andromeda-Update in den letzten Wochen sehr stark nochmal diskutiert wurde, das ist, glaube ich, gar nicht so neu, das kam meines Wissens schon Ende 24 raus, aber irgendwie ist es die letzten Wochen nochmal überall aufgepoppt. Und auch uns haben dann Fragen erreicht, was heißt das, was bedeutet das? Vielleicht kannst du da noch ein paar Worte zu sagen, wie ich, und das ist ja nichts anderes wie Diversifikation von Content, wie sollte ich darüber nachdenken als Werbetreibende?
Als Background zu dem Update, wir haben da eine sehr, sehr sequentielle Rollout-Politik, das heißt, es ist nicht ein Update, was heute gelauncht wird und morgen hat jeder Advertiser darauf Zugriff, beziehungsweise das betrifft denn jede Ad-Delivery rund um die Welt, sondern das sind Sachen, die wirklich ganz, ganz schrittweise ausgeliefert werden. Und für bestimmte Accounts ist das schon verfügbar, für bestimmte Accounts wird es erst in ein paar Wochen spürbar. Deswegen hat man in den Ergebnissen nicht sofort einen Effekt, aber das sind Dinge, die dann sukzessive ausgerollt werden, aber sukzessive auch wieder zurückgenommen werden, wenn wir feststellen, dass bestimmte Sachen funktionieren nicht so oder funktionieren in der Masse nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Und wenn ich sage, wie wir uns das vorgestellt haben, dann hat es immer damit zu tun, dass wir einen Mehrwert für die Advertiser, aber eben auch für die Nutzer bieten. Wenn wir über Diversität reden, dann ist das ja das Konzept der Creative Diversification. Es wird ja häufig verstanden mit, ich muss ganz viele Gestaltungsvarianten entwickeln. Ich muss ganz viele Extreme ausrollen. Und so ist es aber gar nicht gemeint. Die Idee ist vielmehr, dass ich eine deutlich höhere Varianz in meine Creatives reinkriege. Das kann ich erreichen, indem ich vielleicht mit Farben arbeite, dass ich mit Testimonials arbeite. Jemand ist vielleicht, spricht vielleicht eher von älteren Menschen angesprochen, oder anders traut eher jüngeren Menschen. Also ich will vielleicht von meiner Peergroup angesprochen werden. Also brauche ich auch eine Variabilität in der Auswahl der Models, die dann meine Produkte anpreisen. Ich glaube, man braucht eine Varianz in den Aussagen. Für dich ist ein Treiber, ein Auto zu kaufen, vermutlich ein ganz anderer Treiber als für mich. So, ich kann ja aber verschiedene Aussagen in ein Adset hineinpacken und der Algorithmus wird schon verstehen, dass du auf ganz andere Sachen reagierst als ich. Ich reagiere in bestimmten Situationen auf Videoanzeigen, auf Bewegtbild und anderen reagiere ich nur auf Static. Auch das gehört mit dazu, dass ich sowohl Static als auch Video, dass ich mit Ton und ohne Ton Assets in meine Kampagne integriere, um dann auch dem Algorithmus die Möglichkeit zu geben, in der großen Bandbreite der zur Verfügung stehenden Assets das auszuliefern, was in der jeweiligen Situation für die jeweilige Person das optimale Werbemittel ist, um die erwünschte Reaktion auszulösen.
Ich habe mich gerade ein bisschen gefreut, weil du ein Auto als Beispiel benutzt hast. Das benutze ich auch sehr gerne, um eben dieses Konzept der verschiedenen Botschaften für dasselbe Produkt irgendwie greifbar zu machen, weil ein Auto kann sich jeder vorstellen. Ich mache das immer mit selbes Auto. Es gibt Personen, Personas, die einen Kofferraum brauchen, da passt ein Kinderwagen rein und irgendwie noch eine Kiste Wasser. Selbes Auto, es gibt andere Personas, die auf das Sportlenkrad reagieren. Selbes Auto, andere finden das Schiebedach gut. So, es ist dasselbe Produkt, komplett unterschiedliche Blickwinkel, Angles sozusagen. Und ich glaube, das ist somit einer der Kernschlüssel vermutlich zu diesem Konzept, neben all den genannten Medienformaten und Co. Deswegen hat es mich gerade gefreut, dass du auch das Auto angesprochen hast an der Stelle. Ja. Okay, aber dann habe ich ja doch irgendwie relativ viel zu tun, irgendwie in so einem Ad-Account. Und muss ja, es ist ja irgendwie, ja, wenn ich es so selbst drauf schaue, wurde es irgendwie, war es mal schwieriger im Ad-Account, dann wurde es leichter. Es fühlt sich fast so an, als würde es wieder schwieriger werden. Wie behalte ich jetzt einen Überblick über, was ich eigentlich tun soll im Ad-Account?
Ich glaube, es ist gar nicht schwieriger. Es ist wie eigentlich bei allen Dingen im Leben, die Grundstruktur ist relativ einfach. Und ich würde jedem Werbetreibenden empfehlen, wirklich mit einer sehr einfachen Grundstruktur zu beginnen und loszulegen. Und dann von den Ergebnissen ausgehend zu schauen, wo kann ich noch Dinge optimieren. Das Gute ist, ich muss mich nicht mehr damit aufhalten, im Account hier nochmal in Promillen mehr in der Zielgruppendefinition reinzugehen und vielleicht nochmal da nochmal eine Optimierung reinzupacken und diese und jenes noch zu verändern. Das kann man dem Algorithmus überlassen, das kann man dem System überlassen. Und dann bleibt es eigentlich dabei, dass ich mich sehr stark auf Creatives fokussieren kann. So, und da kann ich eine hohe Varianz erzeugen, indem ich sie selber entwickle. Oder ich gehe hin und sage, hey, wir schauen mal, was dann für unser Produkt da draußen an Kreaturen unterwegs ist, die Spaß daran haben, für unser Produkt eine Geschichte zu erzählen. Und dafür haben wir, um auch diesen Prozess zu vereinfachen, weil natürlich fragt man sich, wie komme ich denn da ran? Und sich jetzt die ganze Zeit auf Insta rumsuchen und Leute finden, die das machen. Dafür haben wir die Partnership Ads entwickelt mit einem Hub, wo ich auch eine Plattform finde und für alle denkbaren Szenarien auch einen Set an geeigneten Kreatoren finde. Ich kann die anschreiben, ich kann mit denen in Kontakt treten, kann mit denen Deals aushandeln und dann dafür sorgen, dass diese Kreaturen, über die wir vorhin schon gesprochen haben, dann für mein Produkt auch Kampagnen, Motive entwickeln, Assets entwickeln. Die setze ich ein. Ich kann sie in meine Kampagne einsetzen und damit sorge ich dafür, dass diese Assets in meiner Kampagne vorkommen. Aber ich kann natürlich auch dafür sorgen, dass in der spezifischen Zielgruppe dieser Kreatoren auch meine Produkte stehen.
Ich finde, bei dem ganzen Thema Partnership Ads und Creator Content ist vor allem auch ein Aspekt, neben der Tatsache, dass jemand vermeintlich externes hier mich empfiehlt, ist glaube ich, ein Konzept noch sehr spannend, nämlich das Thema, ich kann darüber nochmal ganz anders meinen Content diversifizieren, weil er vielleicht auch nicht so sehr on-brand in Anführungszeichen sein muss. Also ich kann quasi vielleicht links und rechts zwei, drei Schritte weitergehen, was ich über mich selbst als Marke nie tun dürfte, könnte, wollte, wie auch immer. Und ich glaube, aus dem Grund hängt dann ja irgendwie alles doch wieder miteinander zusammen. KI, Andromeda, Partnership Ads und so weiter. Das ist, glaube ich, noch ein ganz wichtiger Aspekt, den man da auch nicht unterschätzen darf, dass ich damit einfach auch eine ganz andere Form von Gestaltung
Absolut.
und Messaging einfach noch mit dabei habe.
Und man muss auch mutig sein. Also
Auf
es
jeden
gibt
Fall.
natürlich ganz viele Kunden, die sagen, ah, ich gebe Kontrolle ab. Und das fühlt sich natürlich wie Kontrollverlust an. Und es gibt natürlich auch immer Beispiele, wo dann vielleicht ein Creator über das Ziel hinausgeschossen ist. Ich muss sie ja nicht nehmen. Dann sind wir wieder an dem Punkt, so gut wie das Briefing ist und so viel Freiheiten dieses Briefing ermöglicht, so gut werden auch die Ergebnisse. Und so frei werden die Ergebnisse und so kreativ werden die Ergebnisse. Und da habe ich viele Möglichkeiten, da auch zu steuern. Deswegen würde ich auch da sagen, Marke ist wichtig und es müssen Markenregeln und Brand Guidelines eingehalten werden. Aber den Schritt dahin zu gehen, auch eine kreative Umsetzung in die Hände anderer zu geben, die vielleicht auch ein Teil der Community sind. Dann binde ich bestimmte Teile meiner Community, meiner Kunden an mich, indem ich sie auch in so einen Prozess integriere. Und ich sorge dafür, dass ich natürlich auch nochmal eine ganz andere kreative Sprache entwickeln kann. Zusammen mit Partnern, zusammen mit Menschen, die sich damit auskennen, die wissen, was sie tun und die auch genau wissen, wie ihre eigene Zielgruppe funktioniert. Und dann hat man relativ schnell wieder eine Win-Win-Situation. Und die Risiken sind relativ
Ja.
eingrenzbar.
Jetzt haben wir viel besprochen, viele Themen. Was würdest du sagen zum Abschluss? Kann man es nochmal in eine Art Checkliste oder so, die ich so ein bisschen abhaken kann, jetzt gerade für Peak Season? Was kann ich so, sagen wir, Quick-Win-mäßig vielleicht noch tun?
Also in dem Fall immer die Saisonalität berücksichtigen. Also jetzt loslegen, darauf abzielen, dass die Menschen jetzt bereits anfangen, sich Gedanken darüber zu machen, was ist denn, wird denn auf dem oder wann es beim Liegen? nie zu früh aufhören. Q5 ist ein ganz zentrales Thema. Wir sehen, dass an den Budgets, die im Umlauf sind, dürfen nicht vergessen, Weihnachten ist immer auch etwas, wo Geldgeschenke unterm Weihnachtsbaum liegen. Wir haben über die Feiertage immer auch eine Situation, dass Menschen nicht arbeiten, zu Hause sind, viel Zeit am Handy verbringen. Und der nächste Punkt, die CPMs gehen nach unten. Und nach Weihnachten kann man sehen, die CPMs gehen nach unten. Damit werden auch ganz viele Kampagnen wieder deutlich effizienter, weil die Nachfrage immer noch vergleichsweise hoch ist, hat nicht mehr so hoch wie direkt vor Weihnachten. Aber wir haben immer noch eine relativ hohe Nachfrage und wir haben in der Angebotssituation deutlich günstige CPMs. Das dann würde ich spielen, das sollte ich in jedem Fall machen. Ich würde schauen, dass wir in der kreativen Sprache auf die saisonalen Höhepunkte abzielt. So, damit meine ich nicht nur Weihnachten, damit meine ich eben auch den Singles Day, damit meine ich natürlich den Black Friday. Und vielleicht schafft man es auch links und rechts und noch ein paar andere saisonale Elemente zu integrieren.
Ein Geburtstags-Sale ist erfahrungsgemäß immer
ganz gut. Was, wenn man sein Unternehmen
zufälligerweise
eleganterweise
Geburtstag hat, ja, dann kann man das auch noch ganz gut nutzen.
Das sollte man in dem Fall machen, um die Menschen auch wirklich dann da abzuholen, wo sie sich jetzt gerade aufhalten, wo sie emotional auch am einfachsten adressierbar sind. Ich würde KI immer integrieren, ich würde KI immer nutzen für alle Phasen der Kampagne. Wirklich von der Kreation angefangen bis hin zur Auslieferung. Wir haben vorhin schon über ein paar Tools und Produkte auf unserer Plattform gesprochen. Und das würde ich in jedem Fall nutzen. Ich würde mutig sein, ich würde viel Freiheiten geben. Ich würde aber auch immer genau messen. Also eine Kampagne ohne einen klaren Fokus, was wird gemessen, warum will ich das messen und dann auch einen Horizont, wie sehen meine Reaktionen aus, wenn die Ergebnisse hoch oder runter gehen, was muss ich denn machen, das wäre fatal. Und dann würde man wirklich Geld im Zweifel aus dem Fenster ausschmeißen. Man muss schnell agil sein, um dann auch auf die Testergebnisse dann reagieren zu können und dann strategisch auch Anpassungen vorzunehmen. Kreatoren würde ich integrieren, die Kraft von Bewegtbild mit Reels würde ich einsetzen und ich würde natürlich auch bei Reels immer auch auf starke Reels setzen. Was sind starke Reels? Starke Reels sind auf unserer Plattform immer 16:9 Format Reels, sind immer Reels, die mit Ton funktionieren und sind immer Reels, die Safe Zones berücksichtigen. Das ist jetzt wieder ein sehr technischer Begriff, heißt aber eigentlich, wir haben es alle gelernt, Reels wird überlagert von bestimmten Funktionalitäten, dass ich darauf reagieren kann oder. Aussagen, die für mich wichtig sind, sollten nicht innerhalb dieser Bereiche liegen. Dafür haben wir relativ einfache Tools, dann kann ich ausprobieren, sind meine Aussagen in den Safe Zones, dann kann da keiner mehr raufklicken, dann kann da nichts schief gehen. Und das sind starke Reels, das würde ich machen. Ja, jeder, der auch ein Ladenlokal hat, sollte natürlich auch immer darauf achten, dass ich Omnichannel unterwegs bin. Also nicht nur online und nicht nur online zu online oder mobile zu online, sondern immer auch darüber nachdenken, wie kann ich denn für meine Filialen auch dafür sorgen, dass denn physisch Menschen in den Shop gehen können, wenn sie es wollen.
Fast schon wieder ein eigener Podcast zu diesem Thema, wäre das wert. Naja, an der Stelle erstmal vielen Dank dafür, dass du uns ja schon das ganze Jahr immer versorgst mit ganz vielen guten Infos und auch heute mit dabei warst und die Infos hier geteilt hast. Danke dafür. Ich freue mich auch morgen da nochmal auf der Bühne mit dir sprechen zu dürfen.
Das wird groß. Da freue ich mich auch.
Es ist eine Ehre. Ja, an der Stelle vielen Dank, Michael. Mehr Infos wie immer auf adsventure.de.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse uns eine Bewertung. Und noch mehr Social Ads Insights und alle Informationen zu einer Zusammenarbeit findest du unter adsventure.de.